Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen bei euren Kulturbeauftragten vom Telestammtisch. Ich bin heute der Kulturbanause und Stu, hallo Stu.
Hallo.
Hallo, du bist der Stu, nicht der Stu-Profi, der bist du hoffentlich auch, sondern du bist hier der Kulturprofi. Ich heiße übrigens Schlogger, falls ihr euch fragt, wem diese Stimme da gehört, die heute überhaupt keine Ahnung hat. Ich habe den Film, um den es heute geht, Bolero, nämlich überhaupt nicht gesehen. Bolero wird am 6. März in den deutschen Kinos anlaufen und hier bekommt ihr schon unsere Besprechung dazu. Mein lieber Stu, du hast den Film gesehen.
Ja, leider.
Da geht schon gut los. Kannst du mir denn mal erklären, um was es da überhaupt geht? Gehst du da jemanden, der ein Bolero trägt oder was ist hier Phase?
Ein Bolero trägt? Weißt du, was Bolero ist?
Bolero ist doch so ein Kleidungsstück.
Nee, oder? Gibt's, oder ist es so doppeldeutig wie Boa, als Schlange und als Federschmuck?
So eine Jacke, wie so die Matadore tragen.
Okay, man lernt nie aus. Aber es geht hier nicht um Jacken, es geht hier um Maurice Ravel, einen Komponisten, der den titelgebenden Bolero erfunden hat. Das ist ein orchestrales Stück, das erfährt man am Ende des Films via Texttafel. Wohl alle 15 Minuten läuft irgendwo auf der Welt der Bolero. Also ein sehr bekanntes Stück. Und jetzt kann man ja verraten, in der Vorbereitung habe ich dir auch gesagt, du sollst mal reinhören. Und auch du musst zugeben, du wusstest vielleicht den Namen nicht, aber du hast es auf jeden Fall schon mal gehört.
Ja, es wisst ihr, es ist dieses und mehr dürfen wir nicht singen, weil sonst die GEMA kommt. Egal, wie schief wir singen. Oder wir singen absichtlich schief.
Ja. Und der Film erzählt halt eben quasi, wie der Bolero entstanden ist, weil der Maurice Ravel war ein relativ erfolgreicher Komponist, der 1937 gestorben ist, das heißt, vorm Krieg quasi. Und ja, der Film konzentriert sich halt nicht nur so sehr darauf, wie der Bolero entstanden ist, sondern geht auch so ein bisschen so etappenweise durch sein Leben durch.
Fängt an, wie er mit 3 Jahren Xylophon gespielt hat und da wahrscheinlich schon besser gespielt hat als jeder andere und springt dann so weiter. Also spielt er dann offensichtlich in den Jahrhundertwende und geht dann so die 10er, 20er Jahre, Anfang des 20. Jahrhunderts?
Nein, also er fokussiert sich schon sehr deutlich auf sein erwachsenes Leben. Er fängt an damit, dass er eine Dame, die ihn immer wieder unterstützt, in eine Fabrik bringt, wo die Dampfmaschinen gerade laufen und es quietscht, es knarrt, es knallt überall. Kompletter Overkill, aber er hört daraus schon so ein bisschen einen Takt und das macht der Film, das muss man sagen, das macht er sehr interessant. Es kommt immer wieder Situationen, wo du Geräusche hörst, die du erstmal als sehr unrhythmisch wahrnimmst. Also ein Klackern eines Weckers zum Beispiel oder diese Maschinen. Aber nach und nach enthüllt sich daraus schon so eine Art Melodie. Und so versucht der Film uns halt eben zu erklären oder mitzuteilen, hat Bolero halt eben auch, oder nicht Bolero, Ravel halt eben seine Kunst auch erschaffen. Das sei gesagt, das fand ich ganz interessant. Das gehörte dann aber noch mit zum Stärksten, was dieser Film aufzufahren hatte.
Ja, du hast ja schon angeteasert, dass du ihn leider sehen musst. Das heißt, ich bin mal gespannt, wann hier das große Aber bei dir kommt. Mhm. Okay, also das fandst du interessant, dass die Musik so dargestellt wurde. Haben denn die Schauspieler was getaugt? Kennt man da irgendjemand von? Rafael Personas? Kenne ich nicht. Kennt man die sonst?
Ich kenne wirklich niemanden davon. Ich wusste, dass im Vorspann der Name Vincent Perez aufgetaucht ist. Der war vor vielen Jahren mal so ein angesagter französischer Darsteller. Der hat in irgendeiner Fortsetzung von The Crow mal mitgespielt. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich kannte keines der Gesichter. Ich kannte keinen der Namen, was ja an und für sich nicht schlimm ist. Wobei, dann halt, warte.
Nein, gar nicht.
Ich lüge. Es stimmt gar nicht. Sophie Guillemont, ich habe das jetzt falsch ausgesprochen unter Garantie, die spielt... die spielt die Haushälterin von Ravel und die habe ich zuvor gesehen, letztes Jahr in einem sehr schönen französischen Film, der hieß Juliette im Frühling. Die kannte ich noch, aber da muss man auch sagen, das lag auch mehr so durch Zufall, dass ich das Gesicht doch irgendwie präsent hatte, glaube ich. Also wenn ihr da wegen Star Power reingeht, ist nicht.
Das ist ja nichts Schlechtes. Ich mag das manchmal ganz gerne, wenn du so unverbrauchte Gesichter hast und dann sind die nicht mit irgendwas belegt. Und wie sind die denn, die Schauspieler? Sind die gut?
Ich, Ich kann es dir nicht richtig sagen, weil...
Hast du wieder geschlafen, Stu?
Nein, ich möchte diesem Film nichts Böses, aber das Drehbuch ist halt so öde, dass es mir schwerfällt zu sagen, ob es jetzt wirklich, ob die Schauspieler gut sind, weil das Drehbuch hat echt, also die Figuren sind teilweise scheußlich konstruiert, die Dialoge, die sind so richtig so hochtrabend, aber nichts davon reicht irgendwie aus, dass du auch nur ansatzweise ein Interesse für diese Figuren, vor allem für Ravel, erreicht hast. Der bleibt die ganze Zeit, also zumindest war es bei mir so, komplett unnahbar. Und der Film geht 120 Minuten und nach so einer halben Stunde hatte ich schon das Gefühl, es zieht sich wie Kaugummi und nach einer Stunde wollte ich nur noch, dass es aufhört. Und ich möchte deswegen nicht sagen, dass das keine guten Schauspieler sind, aber das Skript, mit dem sie arbeiten, oh nee, das ist nicht gut.
Okay, das ist ja... Schade, vielleicht haben sie es so hingezogen, weil der Bolero das Stück sich auch so langsam aufbaut.
Das kann durchaus sein, ja, das ist durchaus möglich. Trotz allem ist es kein gutes Zeichen, wenn du einen Film hast über eine Person, nämlich Maurice Ravel, aber die eigentlich irgendwann vollkommen egal ist, was mit dem wird. Vor allem auch, weil der Film es wirklich nicht schafft, auch mal ein ernsthaftes Interesse aufzubauen, weil er springt so ein bisschen, ne? Also mal geht's da zur Zeit, wo er als Sanitäter im Ersten Weltkrieg stationiert war. Dann erzählt er auch immer wieder zu seiner Beziehung zu seiner Mutter und dann versucht er auch immer wieder so ein bisschen uns nirgendgerecht zu machen, ja, dieser Ravel, war er jetzt asexuell oder war er homosexuell? Das muss gesagt sein, es wurde nie so richtig klar, also auch historisch gesehen weiß man nicht, war er wirklich sexuell aktiv oder vielleicht asexuell. Aber wie ich schon sagte, der Film ist so bieder inszeniert und erzählt, das war mir auch wirklich vollkommen egal.
Schade. Als du das erklärt hast, dass man so mit seinen Ohren und Augen die Welt hört, da habe ich so ein bisschen an den Piece by Piece aus den Lego-Film über Pharrell Williams schaffen, wo ja auch so ein bisschen erklärt wird, dass er so, keine Ahnung, er badet sein Kind und dadurch kommt ihm dann eine Idee oder so. Das ist ja noch ein bisschen was anderes, weil Pharrell Williams ja anscheinend Synästhesie hat, also dass er verschiedene Sinne vermischt, also er sieht die Musikstücke vor sich richtig. Und da musste ich kurz dran denken, das klang nämlich relativ kreativ, aber jetzt bist du auf den biederen Pfad gerückt, also ist der Film das komplette gegenteilige Musikbiografie zu Piece by Piece da.
Also ich habe Piece by Piece nicht gesehen, aber ich nehme mal an, dass der auch das visuell darstellt, ja, wie das so ist, wenn Gedanken kommen, Gedanken gehen, wenn sich einfach ein kreativer Prozess in Gang setzt. Das hast du bei Bolero nicht. Bolero ist einfach, da sitzt der Typ dann in seinem Kämmerlein und raucht die ganze Zeit und kritzelt irgendwas auf ein Blatt Papier und dann nach zwei Stunden sagt er, Heureka, hier ist der Bolero. Das ist im Grunde der Film abgekürzt. Ja,
cool. Also man hätte ihn auch 119 Minuten lang, beziehungsweise wie lang ist das Stück? Das Stück ist eine Viertelstunde lang. Man hätte ihn also auch 105 Minuten lang einfach nur schreiben, sitzen sehen und dann am Ende das Stück zeigen.
Ja, und was halt wirklich faszinierend ist, das Ende ist auch noch mit das Beste, weil der Film endet quasi damit, dass wir das erste Mal den Bolero wirklich auch komplett hören. Und das wird in einer Art, ich möchte sagen, Traumsequenz dargestellt. Und da siehst du einfach nur, wie Ravel halt da steht und ein Fantasieorchester dirigiert. Und um sie herum tanzt jemand, ein professioneller Tänzer. Und das hat so viel mehr Energie und ist so sehr mitreißend. Also das ist der Wahnsinn. Aber halt die 110 Minuten davor waren einfach einschläfernd. Und ich finde, es ist schon, ich möchte sagen, fast schon Armutszeugnis, wenn das wirklich Interessante, was du aus deinem Film herausnimmst, eine Information ist, die am Ende via Texttafel eingeblendet wird. Das ist halt eben das, dass alle 50 Minuten der Bolero quasi weltweit läuft. Das ist irgendwie, ist mir zu wenig für so eine Art von Film. Und ich möchte nicht sagen, dass Ravel keine interessante Figur war, aber ja, dieser Bolero-Film von Anne Fontane, Anne Fontane heißt sie, glaube ich, die gute Frau. Eine Regisseurin, die auch schon über...
Anne Fontane,
dankeschön. Die hat auch schon ein Coco Chanel Biopic gedreht, unter anderem. Und ich habe von der Frau, glaube ich, auch nur einen Film gesehen. Und Bolero hat, wie gesagt, gute Ansätze. Aber selbst diese Szenen, wo es darum geht, dass du aus diesem Krach nach und nach heraushörst, oh, da steckt eine Melodie drin, auch das ist nicht kreativ oder gut umgesetzt. Das ist einfach nur, es wird was gezeigt und dann wird dann auf der Soundspur der eine Track gelöscht, dann der zweite Track und nach entfaltet sich so diese Melodie. Das ist auch nicht besonders, cool gelöst. Es ist sehr, ja, sehr dumpf einfach. Und wenn man bedenkt, wie leidenschaftlich so dieser Bolero einfach klingt, ja, da ist ja auch eine gewisse Passion drin, ja, und der geht ja auch gut nach vorne und ja, der Film ist die Antithese dazu. Und das ist echt traurig.
Oh Gott, richtig böse. Ja, okay. Dann noch eine andere Musikerbiografie, die wir zwei auch schon besprochen haben. Wie ist er denn im Vergleich zu Maria? Weil Maria, über die Maria Callas, der ja am 6. Februar in die Kinos kam, da passiert ja auch eigentlich nicht so viel in dem Film. Und warum schafft es dann ein Maria, ich nehme es schon ein bisschen vorweg, und der Bolero eben nicht?
Ich glaube, weil Maria sich ja wirklich konzentriert auf die letzten Tage der Callas und von Pablo Laurent auch wirklich nett inszeniert worden ist. Da gibt es ja auch so Traumsequenzen und er spielt ja auch immer so mit der Frage, was wir da sehen. Ist das jetzt alles passiert? Ist das alles nur ein Trugbild von der Callas, die halt am Ende ihres Lebens halt schon ein paar ja geistige Probleme, sage ich mal, hatte? Und bei Bolero ist es einfach nur, es wird immer bieder nacherzählt. Und wenn, also ich würde so sagen, der Wikipedia-Artikel, den zu lesen, ist spannender als den Film zu schauen.
Okay. Außer, also man guckt sich diesen Wikipedia-Artikel durch und dann guckt man sich die letzten 12 Minuten an, würdest du sagen. Nämlich man hört den Bolero und liest die Infokärtchen. Wobei, das hat man ja schon im... Okay, also Wikipedia und YouTube ersetzen diesen ganzen Film, würdest du sagen.
Ja.
Wenn man das Lied sich anhört und den Text sich durchliest.
Ja, ich dachte halt auch, ich bin so der Außenseiter, aber du wirst es kennen, nach so einer Sichtung redet man ja auch mit anderen Leuten, die im Kino waren, und da war das Echo weitestgehend auch sehr identisch zu meinem. Also der kam wirklich nicht gut an. Leider, weil, also ich schimpfe ja oft und gerne über Biopics, aber es gibt ja auch Biopics, die wirklich gut sind. Also Maria fand ich jetzt wirklich nicht schlecht. Ich mochte Better Man ganz gerne. Der Kneecap-Film, ich meine, gut, der ist wahrscheinlich sehr fiktiv, aber auch da lässt sich was Biopic-mäßiges drin sehen. Die haben halt Energie, die spielen auch ein bisschen mit den Erwartungen des Zuschauers. Die sind so gut, dass du danach das Gefühl hast, du weißt jetzt wirklich, wer diese Personen sind, um die es geht. Ja? Maurice Ravel ist mir weiterhin komplett fremd.
Schade, Maurice.
Ja,
tut mir
sorry.
Leid für dich. Sorry.
Wusstest du übrigens, dass Sonic eigentlich Maurice heißt?
Aber es ist nicht offiziell, es ist nicht Canon. Aber in einem Comic steht tatsächlich, dass Sonic der Igel, der Hedgehog,
ja,
mit Vornamen Maurice heißt. Und Grüße gehen raus an unseren bekannten Maurice.
Ich dachte, das ist wirklich so, er hat mich angelogen. Okay.
Nein, es ist auch wirklich so, aber es ist nicht, ich glaube, die Filme jetzt, die jetzt rauskamen, die würden nicht sagen, dass das zum Canon gehört. Aber
deswegen
sind
die auch scheiße, die Filme, so, jetzt habe ich es gesagt.
Deswegen sind sie scheiße, genau.
Bei Sonic 4
ein anderer Film, der Maurice nicht wer zu schätzen weiß.
Ich möchte, dass Teil 4 heißt A Hedgehog Called Sonic. Nee, Maurice, sowas.
Okay. Ja. My Name is Maurice, soll der 4. Sonic-Teil heißen. Ja. Cool, okay. Ja, dann danke. Dann werde ich mir diesen Film wohl nicht ansehen. Aber ihr, falls ihr jetzt dennoch Lust habt und vielleicht gefällt euch ja so ein bisschen biederes Kino oder ihr habt einfach Lust, im Kinosaal den Bolero zu hören und ihr müsst ja einfach nur 105 Minuten aushalten bis dahin. Oder ihr geht halt aufs Klo oder holt euch eine Popcorn, keine Ahnung. Nein, jeder Film verdient es erstmal, mit Respekt behandelt zu werden. Dann könnt ihr ab dem 6. März ins Kino gehen und euch den Film eben dann anschauen. Das war unsere Besprechung dazu. Wenn ihr noch mehr Besprechungen hören wollt, vielleicht noch mehr Filmtipps, welche Filme sich denn eher lohnen, denn da sind ja ein paar dabei, die wir auch angesprochen haben, dann könnt ihr zum Beispiel auf unserer Website tele-stammtisch.de in weitere Besprechungen reinhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Und es wird noch interaktiver. Ihr könnt auch auf unseren Discord-Channel gehen und mit uns über diesen und alle anderen Filme diskutieren. Ja, das war's. Oder du?
Ich könnte noch einfügen, dass ihr die reizende Schlogger auch bei Social Media mitbekommen könnt oder bei Facebook und Instagram. Einfach den englischen Artikel The und dann Schlogger und dann findet ihr die Frau. Und es gibt auch noch eine Webseite, schlogger.de, und auch den Schlogger-Shop. Da könnt ihr der Frau ein bisschen Geld geben. Ja, Wahnsinn. Also ich habe ja gehört, dass du so Sachen zeichnest, so Comics und auch so Bücher, wo es auch so um Kommunikation und Kindererziehung geht. Also zwei Themen, die mir komplett fremd sind. Oder bist du jetzt doch irgendwie umgestiegen und machst jetzt Death-Metal-Comics?
Nee, aber ich schreibe jetzt musikalische Stücke, wenn ich so Dampfmaschinen höre, dann überkommt es mich einfach und ich muss ein Stück schreiben. Nee, da kriegt ihr tatsächlich Comics, ganz viel mit Kindern, aber auch mit Kommunikation, Angstzustände, keine Ahnung, alles dabei. Und wenn ihr uns, Stu und mich, noch weiter gerne hören wollt. Wir sind hier voll im Werbeflash, ihr merkt es. Dann gibt es beim Telestammtisch eine extra Reihe von uns beiden, die heißt Schocker mit Schlogger. Und Stu sucht dann einen Horrorfilm aus, den ich gucken muss. Und ich mag keine Horrorfilme, beziehungsweise habe sehr viele noch nicht gesehen. Und dann gucke ich mir viele Horrorfilme, die ja teilweise auch Klassiker sind, zum allerersten Mal an. Und wir sprechen dann darüber. Und diese findet ihr... Also diesen Podcast findet ihr immer am 13. jedes Monats, kommt die neue Folge raus, beziehungsweise auch überall, wo es Podcasts gibt natürlich.
Ja, das ist so ein bisschen das Podcast-Projekt so, glaub mir, es tut mir mehr weh als dir.
Ja, genau. Genau, wenn ihr am 6. März diesen Podcast hört, dann müsst ihr nur noch 6+7 Tage warten und dann könnt ihr unsere Folge über...
Oder einfach die ganzen 14, 15 Folgen nur nachholen, die es schon gibt, ne?
Ja, könnt ihr auch nachholen. Ist super. Macht richtig Spaß. Vielleicht auch zum Einschlafen.
Gut. Danke. Und tschüss.
Bitte. Ja.